von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Bevor wir uns in diesen Podcast stürzen, möchte ich euch folgenden Sound vorspielen. Das war eine Riva Aquarama der letzten Generation mit zwei V8-Motoren. Macht einmal kurz eure Google-App auf und schaut Riva nach. Also wie Diva, nur mit R. R-I-V-A. Ist jetzt natürlich blöd für alle, die gerade joggen, Autofahren oder kochen. Aber für euch erklären wir jetzt das Unerklärliche. Riva ist nämlich ein italienischer Bootshersteller. Wer schon mal an italienischen Seen war, hat mit Sicherheit schon mal eine Riva gesehen. Und wenn nicht, dann bestimmt im Kino in verschiedenen James-Bond-Filmen. Eine Riva ist das schönste menschgemachte Ding, das je Wasser berührt hat. Finde ich zumindest. Gerade die Mahagoni-Modelle, Brigitte Bardot, Picasso, George Clooney, sie alle liebten ihre Riva. Höchste Zeit also, ein Buch über diese einzigartige Marke zu drucken. Riva, Zauber der Legende. Am Mikro heute Thorsten Mönch, seit 2003 Chefredakteur des führenden europäischen Motorbootmagazins Boote. Er hat den Motorboot-Mythos vom Lago di Sea in Buchform gebracht. Und es ist ein Buch, das so hübsch ist und so Sehnsucht nach Italien macht, dass es mir schon fast wehtut. Und natürlich verlosen wir am Ende unserer Sendung ein Buch, immerhin für 75 Euro. Mehr dazu gibt's später. Thorsten, es gibt wahrscheinlich nicht viele Menschen, die sich so gut mit Motorbooten auskennen wie du. Wann standest du zum ersten Mal in deinem Leben auf einer Riva?
Oh, ehrlich gesagt kann ich das gar nicht ganz genau sagen. Ich kann dir exakt sagen, wann ich das letzte Mal auf einer Riva stand.
Auch schön.
Im Zuge der Buchrecherche diesen Jahres. Mhm. Aber das erste Mal weiß ich tatsächlich nicht. Also bin ja nun schon ein paar Jahre in der Szene. Also ich würde mal sagen in den 90ern, Mitte der 90ern.
In der Motorbootszene kennt man dich. Jetzt bei uns beim Podcast, die uns zuhören, eventuell nicht. Du musst ein bisschen was von dir und deinem Job erzählen. Das klingt für mich wie ein totaler Traumjob. Also Chefredakteur von Boote zu sein. Ich stelle es mir so vor, du reist durch die Welt, steigst auf die tollsten Boote dieses Planeten, testest die und darfst überschreiben. Schöner wird's doch im Leben nicht, im Berufsleben, oder?
Ja.
Oder übertreibe ich?
Wie immer übertreibst du natürlich nicht, Tim. Nein, nein. Also das ist natürlich schon ein toller Job, keine Frage. Aber er besteht eben nicht nur daraus, auf den tollsten Booten dieser Welt unterwegs zu sein und auf den schönsten Revieren zu fahren. Sondern es ist halt auch ein Großteil wirklich ein Standard-Bürojob, den jeder Journalist irgendwie kennt und auch ich sitze vorm Rechner und recherchiere eigentliche Geschichten. Aber es gibt eben diese Momente, nenne ich sie mal, die sind dann schon, anders als in anderen Berufen. So, und so sind wir dann ja auch irgendwann zu Riva gekommen. Also die Werft kenne ich schon sehr lange und das ist natürlich, da hat man natürlich ein anderes Entree, als wenn man da als normaler Besucher vorne vorm Tor steht. Ne? Also da läuft man dann auch Gefahr, mal weggeschickt zu werden. Das geht mir zum Glück nicht so.
Erklär uns doch mal, was ist das Bezaubernde an einer Riva?
Es sind natürlich tatsächlich bildhübsche Boote und die passen natürlich zum damaligen Lifestyle. Also wir reden von den 50er, 60er und Anfang der 70er Jahre. Und ganz wichtig, sie sind aus Holz. Sie sind aus Mahagoni und das macht natürlich eine ganz spezielle Optik aus. Und ich glaube, darin liegt die Faszination dieser Schiffe, will ich sie mal nennen.
Wie fühlt sich das an, mit so einem Ding übers Wasser zu brettern? Ist es ein anderes Gefühl als ein herkömmliches Motorboot oder sagst du, nee, eigentlich, es sieht einfach nur hübsch aus oder fährt sich das einfach auch besser?
Na, vom Fahren her gibt es jetzt keine so großen Unterschiede zu anderen Motorbooten. Es gibt ja auch noch mehr klassische Holzbootwerften. Aber es ist natürlich, wenn man in eine Riva einsteigt, man erliegt einfach dieser Faszination der Marke und der Optik dieser Schiffe und der Ausstattung und alles blitzt in Chrom. Das Mahagoni ist hochglanzlackiert. Das ist natürlich schon eine Faszination. Bei mir kommt es aber dazu, die letzte Riva, die ich tatsächlich gefahren habe, das war Anfang diesen Jahres, die war mit einem Elektromotor ausgestattet. Die taucht übrigens auch im Buch auf. Da haben wir ein eigenes Kapitel diesem Boot gewidmet. Die ist in den klassischen Formen, wir reden von der Iseo, und hat aber eben modernste Antriebstechnik. Und das ist schon eine Kombination, die mich tatsächlich sehr fasziniert hat. Ne? Wenn man also auch mit so einem Boot im Riva-Style mit 40 Knoten über den Gardasee fährt, das ist schon besonders.
Jetzt haben wir am Anfang unserer Sendung diesen V8-Sound gespielt. Und jetzt steigst du auf ein Elektroboot und hast diesen Sound nicht mehr. Da fehlt ja was ganz Entscheidendes, oder nicht?
Mir ganz persönlich fehlt das, ja. Also ja. Ich bin bekennender Petrolhead und ich liebe natürlich das Geräusch von V8-Motoren, auch wenn es etwas anachronistisch ist. Aber es ist einfach toll und das klingt halt auch nochmal anders in der Riva, die wirklich ungedämpft ist. Ne? Also da gehen die Auspuffrohre wirklich so 1:1 hinten aus dem Heckspiegel und das macht natürlich was. Und das, da gebe ich dir recht, Tim, das fehlt einem ein bisschen auf einem Elektroboot.
Jetzt gibt es einen direkten Konkurrenten des Elektro-Riva-Boots, der Iseo, und zwar von Porsche. Das musst du uns mal erzählen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass die österreichische Werft Frauscher in Kombination oder in Kooperation, muss man sagen, mit Porsche ein Elektroboot auf den Markt gebracht hat. Das ist die Phantom Air, die auch beeindruckend ist. Da muss man auch wirklich dazu sagen, das sind die Antriebseinheiten aus dem neuen Macan, also dem Elektro-Macan, der jetzt auf den Markt gekommen ist. Das ist wirklich State of the Art. Das muss man schon sagen. Und das sind Wettbewerbsboote. Beide preislich natürlich jetzt nicht ganz unten angesiedelt. Wir reden dann schon von einer knappen Million, die man für so ein Boot auf den Tisch legen muss in entsprechender Ausstattung. Also vielleicht kriegt man sie auch schon ein paar hunderttausend Euro billiger, aber ich sag mal, da fängt es dann an, Spaß zu machen. Da sind wir tatsächlich auch in der Szene sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Auf der einen Seite die Riva in ihrem klassischen Look mit moderner Antriebstechnik und auf der anderen Seite eben ein stylisches, ein komplett neu designtes Boot von und für Porsche. Das kann spannend werden.
Und du bist beide natürlich schon gefahren, also weil du halt
ja,
der
Chef des Bootemagazins bist. Ich habe beide Boote tatsächlich getestet. Und entspannt ist auch, im Januar gibt es ja den European Powerboat Award. Und da gibt es auch eine Kategorie Electric. Und da konkurrieren auch beide Boote um diesen Preis. Und als Mitglied der Jury, die Endabstimmung hat noch nicht stattgefunden. Deswegen, ich kann mich da nicht verplappern. Bin ich wirklich sehr gespannt, welches der Boote da den Preis nachher nach Hause bringen wird.
Ja, es ist ja eine Legende, nicht umsonst. Ich weiß aber auch, dass Legenden immer schwierig und kompliziert sind. Da gibt es keine Ausnahme. Wie war es mit Riva, Thorsten?
Naja, es gibt diesen schönen Spruch, eine Riva ist eine Diva. Ja. Das stimmt für diese älteren Holzboote. Man muss es ja mal beim Namen nennen. Es sind und bleibt bei aller Schönheit alte Holzboote mit alten Motoren und alter Technik.
Ja.
Dass die auch eine entsprechende Wartung brauchen, ist ganz klar.
Ich als Riva-Fan frage mich immer, was kostet so ein Ding? Also wenn ich jetzt eine Aquarama, das ist so eine der berühmtesten Modelle, in gutem Zustand sehe, was lege ich dafür hin?
Naja, da sind wir ganz schnell an einer Million dran.
Ja, ne?
Je nach Zustand. Aber wenn die wirklich tadellos ist, eine Aquarama ist ja nun wirklich das Top-Modell. Die gibt's ja auch in verschiedenen Ausführungen, das haben wir ja im Buch auch beschrieben. Aber also so in dem Dreh, also hoch sechsstellig, musst du in jedem Fall rechnen, wenn du dich für so ein Boot interessierst. Kann ich dir aber vermitteln, also wenn du da Interesse hast.
Da muss ich noch eine Menge Podcasts verstricken. Hast du mal irgendwann überlegt, als die Dinge noch nicht so teuer und so berühmt waren, dir mal eine alte zu kaufen irgendwo und selber herzurichten, weil du könntest das. Fachmännisch wärst du.
Naja, ob ich es könnte, also ja, wahrscheinlich fehlt mir die Zeit und natürlich die entsprechende Werkstatt. Aber ja, in der Tat, klar, als Bootsenthusiast, das ist auch viel auf dem Wasser unterwegs, das hat man natürlich mal solche Überlegungen. Ich habe tatsächlich auch mal ein altes Holzboot gehabt über eine lange Zeit. Jetzt nicht so schön wie der Aquarama, aber in meinen Augen auch sehr schön. Und da durfte ich dann lernen, wie viel Arbeit und wie viel Geld das am Ende des Tages kostet. Hat dann dazu geführt, dass ich dann jetzt doch ein Kunststoffboot fahre.
Jetzt gibt es in Italien Ferrari, Lamborghini, Maserati und so weiter. Und es gibt Riva. Wie kommt es, dass die Italiener solche Boote bauen können und wir nicht? Beziehungsweise solche Autos bauen können? Haben die eine andere Designkultur als wir oder wo kommt das her?
Ja, natürlich. Ich meine, das gilt ja nicht nur für die Boote. Das hast du ja in der Autoszene auch, ne? Also ich glaube mal, was die Technik angeht, macht uns kaum jemand, also hier jetzt spricht der deutsche Ingenieur. Was die Technik angeht, machen uns andere Länder kaum etwas vor. Aber was die Optik angeht, sind wir doch etwas hausbacken unterwegs. Ich kann mich gut erinnern, als große Designstudios und Pininfarina oder wie sie alle heißen, in die Szene eingestiegen sind und dann den Deutschen gezeigt haben, wie man schöne Autos baut und das dann kombiniert mit deutscher Technik, also sei es jetzt Mercedes oder welche Marken auch immer da drauf zurückgegriffen haben. Das hat dann am Ende des Tages erst den Erfolg gebracht. Und so ist das bei den Booten auch. Also guck dir, Riva gehört zum Ferretti-Konzern, guck dir große Ferretti-Yachts an. Da sind überall MAN, MTU, you name it. Alle deutschen großen Motorenhersteller sind da vertreten. Also diese Kombination ist durchaus gängig und ja auch erfolgversprechend, wie man sieht. Ne? Und ja, so ist es auch bei Riva. Ich meine, als sie angefangen haben, die haben jetzt auch keine Fiat-Motoren da eingebaut, weil die hätten diesen Sound, den wir gehört haben, nicht bringen können.
Nee, also es musste Chevrolet sein.
Es musste ein großvolumiger amerikanischer V8 sein. So, weil nur die bringen den entsprechenden Klang.
Wie ist diese Firma dahin gekommen, zu sein, was sie jetzt ist? Also das fing 1800 noch was an und dann kam irgendwie ein Sturm, hat viele Boote zerstört und da ist dann ein Herr Riva als Reparateur hingekommen und hat somit seine Firma irgendwie aufgebaut.
Ja, du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Tatsächlich ist Pietro Riva, also der Stammvater dieser Marke, ursprünglich vom Kummersee stammt, ist nach einem Sturm an den Lago di Seo gerufen worden. Also er war schon Bootsbauer, um da Boote zu reparieren. Und da war so gut in seinem Fach, dass die gesagt haben, Mensch Junge, bleib doch hier. Und dann hat er sich da niedergelassen, Familie gegründet und immer mehr Holzboote gebaut. Damals war Holz der Werkstoff, der zur Wahl stand. Und dann gab es verschiedene Söhne von ihm, Ernesto, Serafino. Und die haben das immer weiterentwickelt, bis eben der legendäre Carlo Riva Ende der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts die Werft übernommen hat. Und der hat dann auf Lifestyle-Produkte gesetzt.
Ja, der hat erstmal ja Rennboote gebaut, ne?
Ja, das war sein Vater. Serafino war absoluter Rennboot-Freak und hat dann diese, wir nennen sie so ein bisschen spöttisch, die Dreikantfeiern gebaut. Das sind, also im Prinzip ist es ein Brett auf dem Wasser mit einem Außenbau da dran. So.
Ja, also eigentlich Selbstmordunternehmen.
Genau, wahnsinnig schnell, wahnsinnig schwer zu fahren, aber ihm und seinem Team ist es halt gelungen, damit den einen oder anderen Preis zu gewinnen.
Was mir an eurem Buch so gut gefallen hat, die Rivas hatten damals so klassische Farben, meist Türkis oder Aquamarin und diese Farben habt ihr mit in die Überschriften in euer Buch genommen. Und das sind so Kleinigkeiten, die gerade bei so einem Coffee-Table-Book, die zeigen, da steckt so viel Mühe, so viel Liebe, so viel Arbeit drin. Und am Ende kostet so ein Buch natürlich auch 75 Euro und viele werden sagen, oh Mensch, ist das teuer. Ich sage, nee, für die Arbeit, auch für die vielen Fotografien, die da drin sind, ist das eigentlich angemessen.
Wie lange hast du an dem Buch gearbeitet? Wie viele Jahre dauert sowas? Wie viele Reisen musstest du nach Italien machen? Erzähl uns mal von der Geschichte des Buchs.
Naja, also grundsätzlich stammt die Idee tatsächlich aus dem Verlag, also dem Dieses Glasel-Verlag. Die immer schon gesagt haben, wir müssen eigentlich mal ein Buch über Riva machen. So, und dann kam sie mit der Idee bei mir an und dann habe ich gesagt, tatsächlich habe ich auch noch ein paar andere Dinge zu tun. Und irgendwann haben wir dann entschieden, okay, wir machen das. Und dann sind wir halt zu Riva gefahren, haben mit denen gesprochen. Die waren erst, gar nicht mal so wahnsinnig überzeugt, dass das wirklich eine gute Idee ist, weil es gibt Riva-Bücher, überwiegend in italienischer Sprache, logischerweise.
Für sehr viel mehr Geld als Euro, 75 Euro.
Oh ja, das letzte erschienene Buch, glaube ich, also vor unserem, kostet irgendwie bummelig um die 1000 oder 1200 Euro. Also das ist schon, und unseres ist schöner, to be honest.
Glaube ich sofort.
So, und so ist es dann dazu gekommen, dass wir da mit der Recherche angefangen haben und ich glaube, insgesamt waren wir zwei oder dreimal in der Werft. Wir waren auch in der Bellini-Ausstellung, das ist am selben See auf dem anderen Ufer, das ist so eine Ausstellung, wo wirklich sehr, sehr viele Rivas auch zu bewundern sind, kann ich eben nur empfehlen. Naja, und dann wühlt man sich so ein bisschen in die Geschichte der Familie und dann wird es irgendwie immer spannender und das eigentliche Schreiben. Also man muss sich das ja nicht so vorstellen, dass man sich hinsetzt und so ein Buch am Stück runterschreibt. Das eigentliche Schreiben hat, ich sag mal, vielleicht ein halbes Jahr oder so gedauert. Und dann lag das so weit vor, ja.
Und wie viel Reisen habt ihr machen müssen, dürfen?
Ich kannte die Werft schon vorher durch meine normale Tätigkeit oder weil wir da Boote immer mal getestet haben. Aber jetzt explizit für das Buch waren wir dreimal dort.
Wie war es für dich, als du das Buch in der Hand hieltest zum ersten Mal?
Ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr haptisch. Also es ist komplett was anderes, wenn man ein Buch in der Hand hat, als wenn, das gilt übrigens für Zeitschriften gleichermaßen. Also jeden
und Zeitungen.
Und Zeitungen.
Ja. Allein riechen, ein Buch zu riechen, ist ja schon mal so viel wert.
Genau. Das ist es halt. Und, das ist natürlich für jeden Autoren ist das ein tolles Erlebnis, das erste Mal in der Hand zu haben. Und dann fallen einem natürlich aber auch Dinge auf, wo man denkt, oh, die Formulierung hättest du jetzt aber auch anders machen können. Oder dadurch, dass es zweisprachig ist, und ich jetzt kein geborener Engländer bin, sind dann vielleicht auch die ein oder andere Formulierung, wo man sagt, na ja, das würde jetzt einem Native Speaker vielleicht ein bisschen auffallen. Also es gibt immer Dinge, die man jetzt auch nicht so perfekt findet. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, das ist uns schon echt gelungen.
Ja, das ist Wahnsinn.
Dieses Aha-Erlebnis hatte ich, als ich beim meinem Zahnarzt saß und auf dem Tisch dieses Buch lag. Da lag, keine Ahnung,
eine Menge Zeitschriften und eine Menge Lifestyle-Bücher und dies und das. Und unter anderem das eigene Unser Buch. So, das ist schon, dann sitzt du da und guckst natürlich auch rein. Und wenn du dann im Behandlungsstuhl sitzt und von deiner Zahnärztin auch noch darauf angesprochen wirst, dann sagen sie mal, das ist doch von Ihnen. Das ist schon, das ist cool. Also ja, das ist echt, macht echt ein gutes Gefühl.
Noch schöner ist es, wenn du dann zu dem Zahnarzt das nächste Mal gehst und jemand blättert durch das Buch.
Das mag sein, ja, das stimmt.
Habt ihr schon irgendwelche Zahlen? Verkauft sich das Buch? Weil es ist ja eigentlich ein Coffee Table Book mit viel Sachinformation auch drin. Aber es kostet eben auch 75 Euro. Das muss man sich schon leisten und gönnen können. Aber es ist wahrscheinlich auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk.
Auf jeden Fall. Und das zeigen auch die Zahlen. Also ich habe jetzt keine Zahlen mit heutigem Stand. Aber es ist so, dass wir schon über ein Drittel der Auflage bereits jetzt, und das Buch ist 3 Monate auf dem Markt, dass wir über ein Drittel der Auflage bereits verkauft haben. Gut, ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass wir jetzt das Weihnachtsgeschäft mitgenommen haben. Also von den 3000 gedruckten, da bin ich relativ zuversichtlich, dass die dann doch auch relativ schnell weg sind. Und wir haben tatsächlich jetzt im Januar einen Termin mit Riva, wo man nochmal überlegt, das vielleicht nochmal in einer ganz speziellen Ausführung als, sagen wir mal, Luxus-Edition auf den Markt zu bringen, die dann noch ein bisschen schicker ist und vielleicht noch die ein oder andere Information zusätzlich beinhaltet.
Oh, sehr gute Idee. Könnte auch zu mehr Geld führen. Man muss ja sagen, dass Riva auch ein riesen Merchandising-Angebot hat. Also da gibt es dann Handyhüllen für 250 Euro und so.
Ja, also der neueste Deal von denen ist jetzt, dass sie jetzt irgendwie Bang & Olufsen Bluetooth-Lautsprecher im Riva-Style im Angebot haben. Also da sind die schon tatsächlich sehr, sehr rege. Mhm. Aber das ist halt bei solchen Luxusmarken so, ne? Also das ist völlig normal, dass es gang und gäbe. Jetzt gibt es tatsächlich gerade Gerüchte, dass sie mit einer großen französischen Modemarke zusammen irgendwas machen wollen. Da ist allerdings noch nicht spruchreif. Aber das ist so, wenn du eine Marke, und Riva ist eine der führenden Marken in Italien, oder ja, nicht nur in Italien, vertrittst, dann das ist immer skalierbar. Ne? Also da kannst du Riva Klamotten geben, Riva Bluetooth-Lautsprecher, Riva Uhren. So, das ist irgendwie so, ne?
Ja, verrückt. Was die sich aufgebaut haben, welchen Standard die entwickelt haben und wie verehrt sie werden, aber vor allem eben in der reichen Szene. Jeder, der was auf sich hält aus dieser Szene, braucht irgendein Riva-Produkt.
Ja, das hat eben wirklich mit der Marke zu tun und übertragen in die Autoindustrie. Also niemand muss einen Porsche fahren, nur weil er ein Auto braucht, sondern das fährt er halt aus einem gewissen Grund. Und so ist das mit der Riva auch. Um Boot zu fahren, kann ich mir auch irgendwie für 20.000 Euro einen Joghurtbecher kaufen und mit dem über den See fahren. Aber wer das halt stilecht machen will, der fährt halt mit einem alten Maragoni-Boot, möglichst nach Riva.
Wie seid ihr denn an diese historischen Fotos gekommen?
Riva hat vor einigen Jahren 180-jähriges Jubiläum, glaube ich, gefeiert. Und im Zuge dieser damaligen Pressemitteilung sind die Leute dort einfach mal durch ihr Archiv gestöbert und haben einfach alte Bilder zusammengestellt. Und das hat uns natürlich in die Karten gespielt, zumal wir halt aufgrund langer Kontakte zur Werft die Leute gut kennen und die dann auch gesagt haben, ja, ihr könnt die haben, ihr dürft die verwenden. Am Ende des Tages wollen die natürlich auch, dass ihre Historie bekannt gemacht wird und die ganze Geschichte.
Das ist ja eine Designsprache, die so einmalig ist, die auch oft kopiert wurde, aber es ist nie einem Bootshersteller gelungen, auch nur annähernd so hübsch zu sein wie eine Riva, finde ich.
Ja, das stimmt. Und ich meine, du hast das Beispiel der Automobilindustrie angesprochen. Ich meine, auch ein Elber wurde 100-fach kopiert und es wurde auch nie erreicht, ne?
Ja, da muss ich auch kurz sagen, diese Fotos von diesen ersten Rennbooten, ne? Also allein dafür lohnt sich das Buch, diese Bilder nochmal zu sehen, diese kleinen Geschosse, ja, wie Spielzeuge und dann diese Fahrer da drin mit ihren Brillen und also sagenhaft.
Da gehört schon Mut dazu. Also ich habe jetzt neulich eine Geschichte gehört von jemandem, der hat wirklich ein Wrack, also eine Riva, die gesunken war und jahrzehntelang irgendwo auf irgendeinem Seeboden gelegen hat, gehoben, hat für dieses Wrack, wir reden wirklich über Torf sozusagen, 200.000 Euro bezahlt, hat das Ding für nochmal 300.000 restaurieren lassen. Jetzt sind wir bei 500.000 und
hat sie dafür eine Million verkauft.
Also ich kann nur sagen, jeder Investmentbanker wird mir recht geben, das ist ein gutes Geschäft.
Wie steht ihr zu der Geschichte schließlich? Also ist das eine Firma, die halt irgendwie clever ist und gut funktioniert oder sagt ihr, ach, am Ende haben die sich irgendwie auch vielleicht so entwickelt, dass man es nicht mehr sympathisch finden
kann? Man kann sicherlich sagen, Carlo Riva war einfach schlichtweg ein cleverer Geschäftsmann. Ne? Und nochmal, ich würde ihn wirklich Influencer nennen zu seiner Zeit. Er hat es halt einfach super verstanden, auch durch seine wahnsinnig sympathische Art. Und er war halt technisch auch sehr, sehr gut. Nicht umsonst wurde er der Ingenieure genannt, also der Ingenieur. Der hat es einfach drauf gehabt.
Jetzt gibt es den alten Fußballerspruch, nach dem Buch ist vor dem Buch oder so ähnlich. Wie geht's denn bei dir jetzt weiter, wo das Buch jetzt ist ja durch erstmal, ne? Also klar, du wirst dann vielleicht noch eine Special Edition mit Riva machen, aber das ist ja nur ein Byproduct. Was steht bei dir jetzt an, außer natürlich dann Daily Business mit Bote?
Ja, genau. Außer dem Daily Business, was schon abendfüllend ist. Nein, also tatsächlich sind wir am Überlegen, es gibt ja auch noch andere Marken, also Stichwort Chris-Craft zum Beispiel, also eine amerikanische Holzbrotmarke oder damals Holzbrotmarke, heute natürlich auch Kunststoff, da mit denen irgendwas zu machen. Also ja, wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr mal in die USA fliegen und uns da mal umgucken. Es gibt aber auch tolle deutsche klassische Boote und die jetzt lange nicht so einen Namen haben, aber die eben auch technisch sehr interessant sind. Also ich glaube, um das kurz zu machen, wir werden dieser klassischen Szene noch einen Moment treu bleiben.
Wie spannend. Thorsten, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg mit allen weiteren Projekten. Wir laufen uns ja immer mal wieder über den Flur bei Delius Glasing.
Ja,
und,
das stimmt.
Ja, viel Erfolg. Und vielen für Dank. Euch da draußen zum Schluss die Preisfrage. Von welchem See stammen die Rivas ursprünglich? Schickt eure Antwort an podcast@delius-glasing.de und mit richtig viel Glück gewinnt ihr Riva Zauber der Legende immerhin im Wert von 75 Euro. Bleibt uns treu, feiert das Leben und lasst uns 2025 zu einem friedlichen Jahr machen. Bis bald und danke dir nochmal, Thorsten.
Sehr gerne.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-glasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.